Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Antje Radünz.
Noch steht der oder die Tänzerin scheinbar gefühllos auf der Bühne und starrt in die Leere. Dann plötzlich ergreift die Bailadora ein Gefühl, setzt die ersten energischen Tanzschritte und steigert sich in Ekstase. Und da hört man es deutlich. Tanzen heißt Bewegung. Tanzen heißt Freude. Und Tanzen heißt vor allem Gefühl.
Flamenco ist Leidenschaft. Flamenco ist sehr feminin und trotzdem sehr stark. Das gefällt mir.
Es muss ja nicht gleich der anspruchsvolle Flamenco sein. Tanzen ist gesund, ja. Und Tanzen macht glücklich, egal wann, wie und wo. Bewegung stärkt die Psyche und soziale Bindungen. Und das Beste, tanzen kann jeder. Es hilft sogar Sportmuffeln. Und es hilft auch Älteren, etwas für die körperliche Fitness zu tun und sogar Funde zu verlieren. Anders als monotones Krafttraining schult es die Motorik, die Koordination und den Gleichgewichtssinn. Das Gehirn wird auf Trab gebracht, was die Bildung neuer Nervenzellen und Verbindungen unterstützt und laut einer aktuellen Studie aus der Musik-Kognitionsforschung sogar der Demenz vorbeugt. Tanzen ist zugleich ein ideales Ausdauertraining und für manche eine Passion. So eine Tänzerin habe ich gefunden. Sie ist Flamenco-Tänzerin mit eigenen Shows. Sie ist Tanzpädagogin für Flamenco-Tanz. Quasi zu Hause im Berliner Flamenco-Studio Amparo de Tirana. Heißt eigentlich Ute Petershagen, aber besser sage ich La Antonia. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ute oder La Antonia, was ist eigentlich lieber? Dann, was soll ich sagen? Ute?
Sag jetzt ruhig Ute. So haben wir uns kennengelernt.
So haben wir uns kennengelernt. Und duzen darf ich Sie auch, haben wir vorher besprochen, weil wir schon so nett geplaudert haben in deinem Studio. Ganz zurück in deine Kinderstube. Gibt's da einen Auslöser dafür, dass du tanzen lernen wolltest unbedingt?
Ja, das gibt es. Eigentlich dachte ich als kleines Mädchen, ich werde Filmstar. Und ja, und ich habe auch immer aber eher so Szenen aus dem vielleicht, die ich irgendwo aufgeschnappt habe oder mal im Fernsehen gesehen habe. So ganz viel Fernsehen haben wir gar nicht geguckt, aber die habe ich immer auf der Eckbank nachgespielt, wenn dann bestimmte Lieder im Radio gekommen sind. Und dass das Tanzen mich so gepackt hat, war, glaube ich, eine Serie, die es damals gab, die hieß Die verbotene Tür. Aha. Da ging es um die Eleven in einer französischen, in Paris, französische Oper, französisches Ballett. Und die kleinen Mädchen, die da in so einem Ballettinternat waren, die sind dann immer heimlich auf den Dachboden raus durch eine Tür. Und das durften sie natürlich nicht. Aha. Und deswegen hieß diese Serie Verbotene Tür. Ich habe das aber nur ganz rudimentär aufgeschnappt und weiß das durch eine befreundete Balletttänzerin. Wir haben uns unterhalten über genau dieses Thema. Und ich habe ihr das beschrieben und sie sagt, das ist Verbotene Tür. Das habe ich auch geguckt. Und die ist tatsächlich auch Balletttänzerin geworden. Und
hat jetzt ein
Ballettstudio in Friedrichshain. Ja, ja.
Okay.
Und daher weiß ich zufällig genau, wie das heißt. Und das hat mich so fasziniert.
Ja,
und dann natürlich wollte ich das ganze Programm mit Tütü und so.
Aha.
Hat dann vielleicht nicht so geklappt, aber ja, im Nachhinein bin ich ja dann doch Tänzerin geworden.
Aber
war
gab's
nicht Balletttänzerin.
Denn, nee, aber gab es denn vielleicht auch schon so, weiß ich nicht, in der Schule gab es sowas wie Tanztheater oder Aufführungen, wo die kleine Ute sich schon immer irgendwie hervorgetan hat?
Das ob gab es.
Freiwillig oder unfreiwillig?
Ja, genau. Nee, das war freiwillig. Ich habe danach gelächzt. Ich wollte unbedingt alles, was mit Tanzen und Theater zu tun hat und was man angeboten hat, das habe ich auch wahrgenommen. Es gab meine Französischlehrerin, die war, Frau Eckhardt, war ganz toll. Die hat eine Tanz-AG gemacht und da bin ich natürlich rein und dann hat sie mich auch sehr gefördert, muss ich sagen. Also sie hat mich dann zu einer Leistungsgruppe Tanz gebracht, in so einem Sportverein.
Yeah.
Und ja, also ich habe dann eigentlich als Jugendliche intensiv angefangen zu tanzen.
Aber von der jugendlichen Ute bis heute zu der Flamenco-Tänzerin, Tanzpädagogin und Ausbilderin, da gibt es ja ganz, ganz viel noch dazwischen.
Genau.
Also ich möchte natürlich wissen, wie war der Weg? Also gab es irgendwann eine ganz klare Richtung, dass du sagst, es ist doch der Flamenco? Weil da ist schon was Besonderes, sich den auszusuchen als Jugendliche.
Recht. Klar, wir haben alle dann 1983 diesen Carmen-Film gesehen.
Naja.
Das hat mich wahnsinnig fasziniert, aber letztendlich hatte ich auch noch keine Ahnung. Ich dachte, da war ich in der Phase, wo ich so dachte, ich mache Musical, weil ich auch fasziniert war, so von Liza Minnelli und so. Und in der Theatergruppe war ich drin und wir haben alles nachgespielt und ich hatte auch eine ganz gute Sprechstimme und ich habe in der Schule immer alle Lehrer nachgemacht. Ich kann gut Dialekte imitieren und dachte so, das ist mein Weg. Und dann gab es in der Ballettschule, wo ich war, Stepptanz.
Mhm.
Und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war auch ein Kindheitstraum. Das fand ich so schön, das wollte ich unbedingt lernen. Ich habe es relativ schnell gelernt und es fiel mir leicht. Es war ja auch dann amateurmäßig, ne? Mhm. Und die Lehrerin, die Werner Howell, die hatte dann einen Bandscheibenvorfall und musste ausfallen. Die hat also mit Ach und Krach am Theater, im Staatstheater in Oldenburg da ihre Sachen abtanzen können. Das war richtig heftig. Und sie hat mich gebeten, ihre Klasse zu übernehmen.
Mhm.
Und dann habe ich aber, da war ich 19, da habe ich gedacht, Scheibenkleister, du kannst doch eigentlich gar nicht so richtig viel. Und dann bin ich nach Berlin gegangen zu einem Workshop für Stepptanz bei Colonel Lyons.
Mhm.
Colonel Lyons war so eine Koryphäe für Step. Der hat dann gleich gesagt, der kam immer rein, der hatte zwei kaputte Hüften. Okay, give me a line, you got it. Und dann hat er immer zu mir gesagt, you got it, girl, I bring you out, you got the rhythm.
Das war wie
so
schön.
Also das war so herrlich. Und der hatte halt diesen schwarzen Stil, also es war wahnsinnig rhythmisch, musikalisch und es ging dann ins Akrobatische. Also er hat dann erzählt, wie er als junger Mann immer so die Wand hoch und ein Salto rückwärts und dachte ich, oh Scheibenkleister, das kann ich überhaupt, ich bin ganz schlecht in Akrobatik. Ne? Und nebenan hörte ich dann immer dum, ne, im Nebensaal.
Ah.
Oh, und da dachte ich, nein, das darf doch nicht wahr sein, das ist ja Flamenco. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe die Lehrerin angesprochen. Das war eben Amparo und die war dann für mich so eine Erscheinung, so wow. Und habe sie gefragt, und kann man das auch beruflich machen? Ja, das kann man hier innerhalb der Theaterschule eben wählen.
Mhm.
Und dann bin ich einfach kurze Zeit später wieder nach Berlin gereist und habe da eine Aufnahmeprüfung gemacht und habe das auch bestanden und dachte natürlich in dem Jahr darauf, ich bin jetzt hier an der Theaterschule und ich werde natürlich weiter Musical-Star mit Hauptfach Flamenco, weil ich ja dachte, du, das kannst du alles so nebenbei machen. Und ich fühlte mich, das war so toll, das war so wie Fame, dieser Film aus dem, ich weiß gar nicht,
wann
der, es war auch wirklich so, weil da waren alles junge Leute, es waren zu der Zeit wunderbare Lehrer an der Schule und ich hatte am liebsten den ganzen Tag nur geübt, ich musste mich aber selber finanzieren, meine Eltern konnten da nicht so viel beisteuern und habe dann bei Karstadt in der Fahrradabteilung gearbeitet.
Das totale Kontrastprogramm.
und habe dann aber gelernt, wie man richtig Geld einnimmt. Das war ganz toll. Egal, auf jeden Fall habe ich dann aber da ehrlich gesagt erst verstanden, Flamenco ist so komplex und so schwer, ich kann das nicht nur nebenbei machen oder als Hauptfach.
Mhm.
Und habe dann gemerkt, wow. Und dann hat es mich auch gepackt. Dann fand ich das so toll und so schön. Und dann habe ich all meinen Ehrgeiz da rein. Habe aber trotzdem weiterhin auch diese anderen Fächer noch machen können. Das war das Schöne. Also immer Ballett und so.
Und bist du dann deinem Wunsch, dem Flamenco immer näher zu kommen, quasi dem Flamenco auch hinterhergereist? Also wenn man deine Ausbildungsvita liest, dann weiß man, dass du eine ganze Weile ja auch dann in Spanien warst, dich hast ausbilden lassen.
Genau.
Von namhaften, großen Flamenco-Künstlern.
Absolut. Ich war in Sevilla bei Manolo Marin. Das war damals einer der atemberaubendsten Choreografen.
Ja.
Die Ausbildung war knallhart, muss ich sagen. Also tanzen bis zum Abwinken und arbeiten war aber man war jung und hat das irgendwie hingekriegt.
Und wollte das
und
ja
wollte
auch.
Das ja unbedingt. Ne? Mhm. Und es hat ja auch Spaß gemacht. Ja. Ich habe ja auch meinen heutigen Mann kennengelernt. Also muss man ja auch dazu sagen. Also da waren die Pantomimen und so. Es war und die Maler und Akrobaten, das war da auch toll. Aber in Spanien war erstmal knallhart, weil dann habe ich gedacht so, wow, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich muss jetzt richtig loslegen. Bin da dann immer so 2-3 Monate gewesen, wieder zurück, bin hier aufgetreten, habe unterrichtet, Geld gespart und wieder hin. Das war so meine Zeit. Da habe ich so eigentlich, war das hat so meine Jugendjahre irgendwie ausgefüllt. Mhm. Und das Gute war, dass ich relativ viel auftreten konnte, auch mit sogenannten, wir haben das immer ein bisschen, Galas heißt das eigentlich so, Industrieauftritte haben wir das immer genannt. Viele Betriebe haben ja denn große Feiern veranstaltet und so. Und da bin ich unheimlich viel auch aufgetreten. Mhm. Das ist ja sehr zurückgefahren, weil Betriebe sich das vielleicht nicht mehr so leisten oder so. Aber das habe ich ganz viel gemacht und das habe ich alles gespart, um wieder schnell nach Spanien zu können und war dann hauptsächlich in Sevilla und Madrid.
Du sprichst immer davon, dass es sehr, sehr hart ist, diese Ausbildung und auch dann halt wirklich tägliches Training und nicht mal nur eine Stunde oder eine halbe, wie wir vielleicht heute walken gehen.
Ja, genau.
Sondern richtige Arbeit. Ja. Hast du da schon gemerkt, dass dein Körper sich positiv verändert? Vielleicht in der Ausgestaltung, in der Haltung?
Ja, ich bin natürlich total dünn geworden, ganz logisch. Das ist aber gar nicht, dass man das extra ja so macht. Als junger Mensch passiert das ja ganz schnell mit einem, weil man einfach so am Machen und Tun ist und so viel tanzt und sich bewegt und so, da kann man gar nicht gegen essen. Was man merkt, dass sich der Körper verändert in so einer Ausbildung, dass du bist dann gedehnt, also diese ganzen Sachen. Und was sich wirklich positiv bei mir verändert hat, ich hatte als kleines Kind immer so einen Knickfuß, ich hatte so dünne Fußknöchel. Und das habe ich von meiner Tante und die hat damals immer, hat sie erzählt, als Kind so eine hohen Stiefel verordnet bekommen, so eine orthopädischen Stiefel, so Schei-Lederdinger zum, das brauchte ich alles gar nicht, weil die Muskulatur sich natürlich so gestärkt hat, da brauchst du das nicht mehr, du hast dann wie so ein Kleid innen oder wie Schuhe innen, die deine Muskulatur stützen, ne? Das ist natürlich positiv, ja.
Und dieser Rausch, ne, zwischen Musik und Leuten und diesem Bunten und vielleicht irgendwie schwarz-rot ist ja Flamenco, sind ja die Farben eigentlich. Das ist so das, was man, ne, so, ja, genau, was man so damit in Verbindung bringt. Ja. Das hast du dann ja wahrscheinlich auch irgendwie ganz tief eingeatmet, denn ich durfte dich ja im Studio schon sehen und war wirklich schwer beeindruckt, wie diese Aura von dir ausgeht und dann aber auch auf deine Schülerin sich überträgt. Also ist das wirklich so tief in dir drin? Also lebst du den Flamenco tatsächlich?
Ja? Ich glaube schon. Ja. Inzwischen ja. Am Anfang hatte ich natürlich meine Zweifel, weil ich dachte, du, ich bin Ute aus dem Ammerland. Funktioniert das?
Ja.
Und ich hatte auch, es waren auch Anfeindungen da, die gesagt haben, kann man, wenn man so blond ist wie du und aus Norddeutschland kommt, kann man das überhaupt und so? Und das, was mir eben sehr gut zugespielt hat, ist einfach, dass ich in einem familiären Umfeld aufgewachsen bin, wo jeder so sein darf, wie er ist und wo man auch so ein Selbstbewusstsein in der Familie hat. Als ich jung war, hatte ich das denn nicht. Als ich nach Spanien ging, war ich totenschüchtern und aber meine Güte, also ein junger Flamenco-Künstler, der vielleicht 18 ist und das erste Mal nach Deutschland gekommen ist, also jetzt ist es nicht mehr so schlimm, aber früher, vor 20, 30 Jahren, der war genauso schüchtern und verkrampft. Das ist eigentlich ganz normal. Und ja, das war schon für mich aufregend, dann alleine zu reisen und so. Ich war mega, ich hab Angst gehabt und so. Und der Mitbewohner hat immer zu mir gesagt, oh je, also hat immer gesagt, du musst hier rausgehen, du machst, wenn du Flamenco machen willst, so wie wir Andalusier, hat in der Verwaltung, in der Stadtverwaltung gearbeitet, wenn du Flamenco machen willst, wie wir Andalusier, dann musst du rausgehen und deinen Kopf schütteln und in die Bar und ausgehen. Und ich sagte, ach so, ich alleine, guck mich doch mal an, ich soll jetzt rausgehen hier und was auf den Tisch tanzen oder was stellst du dir vor? Ja. Also er hatte selbst da irgendwelche vorgefertigten Bilder im Kopf, ne?
Aber das ist so schön. Wir haben ja nun leider kein Fernsehen, aber wenn man dir zuschaut, jetzt beim Erzählen, du machst automatisch natürlich diese Flamenco-Bewegungen mit den Händen und mit den Armen. Und genauso habe ich dich im Studio auch sehen dürfen, wenn man dich da sieht. Du hast eine Ausstrahlung, die ist wirklich Hammer. Du siehst irre aus. Ich darf ja sagen, ich bin auch Ü50, darf ich ja jetzt schon mal genau mit erwähnen. Und das sieht man dir wirklich nicht an. Also es muss ja etwas mit dir gemacht haben über die vielen Jahre, dieses viele Bewegen, diese gute Laune, dieses ich sauge die Musik auf und ich bringe es zum Ausdruck.
Ja, und das versuche ich natürlich auch den Schülern weiter zu vermitteln. Ja, und das sind ja Amateure hauptsächlich, die wir haben. Trotzdem tun wir ja jetzt in den 1,5 Stunden, die sie da kommen, einmal pro Woche oder manche kommen auch öfter, tun wir jetzt so, als wäre das das Wichtigste auf der Welt. Mhm. Das sage ich denen auch immer. Und gerade das ist das, was sie dann auch ehrlich gesagt vom Stress befreit. Das ist ganz komisch, obwohl sie sich dann so damit beschäftigen, so intensiv, auch nicht nur mit den Schrittfolgen, sondern mit allem. Jetzt meinetwegen, was ist das für ein Gesang? Also das, alles, was dazugehört, es ist hochkonzentriert, muss man Körper und Geist einsetzen. Es ist etwas, was einen da vom Stress befreit. Mhm. Das ist etwas, was ich immer wieder beobachte. Yeah. Und natürlich dieses Schöne, dass man zusammen für was sich begeistert und dann tanzt und Spaß zusammen hat, dieses Gesellige, macht auch ganz viel aus.
Mhm, mhm. Ich durfte das ja wirklich sehen. Also am Anfang waren die sehr konzentriert natürlich. Genau. Ne? Haben sich in ihre schönen Röcke gekleidet. Und danach waren sie, ich glaube, zugegeben auch ein bisschen erschöpft.
Ja, klar,
das ist ja auch wirklich anstrengend.
Ja.
Aber sehr gelöst und sehr gut gelaunt.
Genau.
Und also das fand ich ganz, ganz faszinierend. Und habe so gedacht, wow, Tanzen macht ja wohl doch eine ganze Menge.
Macht ganz viel.
Und löst offensichtlich etwas. Ist das eine Beobachtung, die du teilst?
Ja, das ist eine Beobachtung, die ich teile. Das ist ein, ich glaube, das ist einfach ein zutiefst menschliches Bedürfnis, sich nach Musik zu bewegen. Das kennen wir ja alle, ob wir unter der Dusche sind oder beim Putzen, nicht alleine. Da traut man sich dann auch mehr aus sich rauszugehen. Und dieses Zusammenspiel von Musik und Bewegung schafft es, dass wir so Synapsen im Hirn, glaube ich, dass wir da ganz viele aktivieren. Ich glaube, dass es viel macht, nicht nur die Muskeln stärkt, sondern auch dieses positive Fordern vom Geist macht was mit uns, dass wir positiv gestärkt sind, dass wir nicht das Gefühl haben, ich habe jetzt die Excel-Tabelle nicht hingekriegt oder das und das, sondern dass ich vielleicht den Schritt nicht verstanden habe oder ich habe das noch nicht kapiert, warum Caracoles jetzt so und so ist und da und warum was typisch dafür ist. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich habe ja trotzdem, das nächste Stunde kann ich das oder ich habe diese Woche das schon viel besser gekonnt als letzte Woche.
Ja.
Und ich höre diese schöne Musik und dann ist da noch jemand, der mich positiv stärkt. Ich glaube, das ist geistig ist das einfach toll. Das ist so eine Reinigung, erlebe ich oft. Die Leute, die denn die Stunde hinter sich gebracht haben, die Schülerinnen, die gehen total gelöst raus.
Ja. Oder
trotz der Anstrengung und trotz der Konzentration auch, ne?
Du weißt ja, dass es sowas wie Tanztherapie sogar gibt, ne? Dass
das
also
gibt
Leute
es.
Ganz bewusst geschickt werden, beweg dich, mach was mit Musik,
richtig,
bewege dich.
Ja.
Du hast so nett formuliert, eigentlich bin ich so zufällig Therapeutin, ohne dass du ja den Anspruch für dich erhebst, das zu sein.
Das ist
aber es hat tatsächlich irgendwas.
Was, und zwar in der Gruppe passieren immer Sachen. Also es gibt oftmals Leute, jemand, der benimmt sich so in der Gruppe oder manchmal benimmt sich so in der Gruppe, aber durch dieses Zusammenkommen mit dem Tanzen und dieses gemeinsame Streben, wir schaffen das, können vielleicht auch mal Leute kommen, die so Schwierigkeiten haben oder schüchtern sind. Und das finde ich total schön. Die kommen dann auch. Und ich kenne also welche, die sich da richtig wohlfühlen, die sich vielleicht vorher gar nicht getraut hätten, sowas zu machen oder irgendwo hinzugehen und Sport zu machen oder Tanz oder so. Ja, das ist ganz schön. Und natürlich Therapeutin deshalb, weil viele mir auch, die man denn schon länger kennt, viel erzählen und so.
Mhm.
Und das ist auch in Ordnung so. Das mache ich total gerne. Tanztherapeutisch, das können wir natürlich gar nicht leisten.
Aber der Flamenco, um jetzt nochmal bei deinem dir Lieblingstanz hier letztendlich zu sein, der Flamenco hat ja sowas wie, oh, ich kann stark sein und ich kann vielleicht auch mal Aggression loslassen, weil dieses Klackern von den Schuhen oder die Kastagnetten oder ich schmeiße meinen Fächer nach links oder nach rechts, ich weiß gar nicht, wie man es macht, du weißt. Aber das ist ja sowas, wo man vielleicht tatsächlich verschiedenste Stimmungen zum Ausdruck bringen kann. Erlebst du das bei deinen Schülern, dass die das nutzen, mal stärker, mal weniger stark? Sich entwickeln auch dabei?
Ja, ganz bestimmt. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, so jetzt bin ich aggressiv und jetzt mache ich das. Also das geht ja nicht. Ne?
Nein.
Aber ich mache das schon in meiner Anfängerklasse, wenn wir dann irgendwie so einen Schritt üben, der auch ein bisschen schneller wird, so ein Geschwindigkeitsschritt. Da sage ich so, jetzt stellt ihr euch vor, ihr seid im Straßenverkehr und jemand hat euch die Vorfahrt genommen.
Ja, sowas, irre.
Und alle gackern dann und so, ne? Und aber das macht natürlich dann Spaß und so, und dann kann man so richtig losbrettern. Ne? Natürlich, das benutzen wir auch, und das klingt jetzt lustig, aber ich glaube schon, dass wenn man dann sich weiter damit beschäftigt und regelmäßig kommt, dass man Gefühle damit zum Ausdruck bringen kann. Das ist ja das Typische am Flamenco. Yeah. Die ganze Bandbreite der menschlichen Gefühle kann man zum Ausdruck bringen. Ob es Leidenschaft ist, Wut, Einsamkeit, Traurigkeit, Verlust, wird viel angesprochen. Klar, also wenn man überlegt, der Gesang bezieht sich oftmals auf extreme Lebenssituationen, mhm, wie Hunger, mhm, und meine Mutter ist ganz früh gestorben. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich bin jetzt 15, scheiße, mhm, was mache ich? So, mhm, solche Sachen. Und man sieht sich nie wieder oder solche Sachen. Und alle diese Dinge, ob fröhlich, nicht so lustig, bis tragisch, bis aber total verliebt, alles Mögliche gibt's,
ja,
da.
Ja.
Es gibt aber auch ganz prosaische Texte, wenn man sagt, es gibt so einen Tangos, der beschreibt, hey, was hast du mir denn für einen Mist verkauft hier? Die Schere ist ganz stumm. Du musst jetzt kommen und mir das schleifen. Und dann gibt's so ein Estribillo, mhm, also so ein Refrain, du musst jetzt kommen und mir das schleifen. Das wird das immer so, das klingt jetzt auf Deutsch total bescheuert, ne? Aber es gibt also alles Mögliche. Das ganze Leben wird quasi abgedeckt, yeah, im Flamenco.
Yeah.
Und das kann man nicht gleich sofort. Man muss das erst lernen. Man muss quasi diese Tools lernen. Aber dann nachher glaube ich schon, dass das was mit einem macht, dass man das da hineinlegen kann.
Mhm. Ist das Geheimnis das Intuitive beim Tanzen? Also ich versuche das irgendwie, mhm, in Worte zu fassen, weil man geht ja so ein ganz kleines bisschen so an dem Kognitiven vorbei. Man versucht das nicht bewusst es wegzulassen, aber man konzentriert sich auf die Schritte, auf die Schrittfolge, Hüfte drehen,
genau,
Fußen rausstrecken,
ja,
was
genau,
auch immer.
Ja.
Dann verlässt man ja so ein bisschen die kognitive Ebene, zumindest darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich gerade für Probleme,
ja,
und dann öffnet sich intuitiv,
genau,
möglicherweise die Gefühlswelt,
ich glaub,
eher?
Ja, ich glaube das schon, dass man dadurch, dass wir uns dann so intensiv mit etwas beschäftigen, ist eine tolle Möglichkeit, das, was man gerade hatte auf der Arbeit, mhm, loszulassen.
Mhm.
Es ist so eine Mischung. Natürlich ist das dann vom Kopf her auch, dass man überlegt, ach so, dann das und das und hm. Und ich muss dann immer zwei Wege anbieten. Ich sage, pass mal auf, jetzt machen wir, ich zähle alles aus, kein Problem. Ne? Es ist wichtig, der Rhythmus im Spanisch, im Flamenco. Aber man kann das auch einfach nur da, 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 bram, bram. So kann man das auch machen.
Mhm.
Geht auch.
Mhm.
Jeder hat seinen eigenen Weg. Und die Leute, die den Kopf eher ausschalten können, haben es natürlich leichter.
Mhm.
Nachher, wenn man dann weiter fortgeschritten ist, kann man durchaus den da wieder dazu nehmen und bewusst sagen, ich zähle jetzt auf 1 oder ich zähle auf 12 und so. Aber erstmal wäre schön, wenn man sich erstmal drauf einlassen kann. Das gelingt nicht allen gleich.
Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Und vielen gelingt es aber, und die sind ganz, ganz dankbar und freuen sich und sind glücklich.
Yeah.
Weil ja genau das ist, was dann nachher dieses Erholte auch für den Geist ist.
Ich fand so irre zu beobachten, dass das diese Mischung aus,
ja,
auszählen, was ja sehr, ja, exakt sein,
absolut,
muss. Und die Schritte müssen exakt,
ja, genau,
sein. Und dann gleichzeitig aber sind es so weiche Bewegungen,
genau,
und dann wird deine Stimme plötzlich 1, 2, 3,
ja,
zack, zack, zack. Und dann wird sie ganz weich,
ja,
weil du singst irgendein,
ja,
Ton.
Genau.
Also ich kann es ja nicht so gut nachmachen, ja, wie ich es gesehen,
ja,
habe. Aber ich fand diese Abwechslung, mhm, die zwischen klar und strukturiert und dann wieder ganz weich, das hat mich so fasziniert. Und dann zuzuschauen, wie das von dir auf deine Schülerinnen übergegangen,
ja,
ist und der ganze Raum dann von dieser Stimmung erfüllt ist,
ja,
habe ich gedacht, wow, ich habe gar nichts gemacht. Aber schon ich bin sehr,
ja,
entspannt nach Hause gefahren.
Ja, das ist toll. Du hast das eigentlich jetzt in einem Satz beschrieben, was eigentlich das Tolle am Flamenco ist, dass du nämlich einerseits dieses beamtenhafte Technische, das,
ja,
ist ganz
zack,
klar,
zack,
das,
zack,
muss man so,
marschiere,
das muss man so sehen. Das ist wie im Ballett oder so. Also du musst ganz klar bestimmte Techniken erstmal lernen und üben.
Mm.
Ne? Und ohne dieses Handwerkzeug geht das auch gar nicht.
Mm.
Und das ist ganz, ganz klar strukturiert und ist, da gibt's auch keinen Pardon, das ist nun mal so. Und der Abschluss ist, der bei dem Remate muss auf 10 sein und nicht irgendwo. Und es muss ganz klar sein oder irgendwie, ne, die bei den Armen, wenn ich Arme mache, dann sind die Schultern unten. Bestimmte Sachen ist einfach Handwerkszeug.
Mhm.
Aber was, worüber es wirklich keinerlei Diskussionen gibt, ist so im Rhythmus. Ne? Ja. Da darf man also wirklich nichts falsch machen. Rhythmisch ist das absolut anspruchsvoll im Flamenco. Wir haben verschiedene Taktarten und da muss man absolut sauber sein. Es geht dann in Triolen, 16. 32. Da muss man schon genau gucken und nicht irgendwo hinstampfen.
Nee, da darf man auch nicht mehr noch die Exit-Tabelle im Kopf haben, weil sonst geht das mit den Füßen nicht. Das habe ich sehr genau beobachtet, dass man da wirklich da
sein
muss.
Aber das ist ja das Tolle, weil man dann das aus Versehen, dieses konzentrierte Beschäftigen damit, da vergisst das ja. Du vergisst das und bist irgendwie, gehst gereinigt raus. Ja. Das ist das, was ich schon seit Jahren einfach beobachte und ich freue mich dann immer, weil alle haben dann vielleicht noch diese Melodie im Kopf oder und gehen dann irgendwie gut gelaunt raus.
Also irre fand ich auch zu beobachten, dieses bist du stolz, ja, machst du Brust draus. Ne? So, das sieht man völlig auch bei deinen Schülerinnen, ne, dass die ja sehr stolz da stehen, weil der Flamenco ja auch sowas wie Stolz zum Ausdruck bringt.
Ja, weil
bringt.
Das die Haltung natürlich, weil wir das ganz viel trainieren, schon in den Anfängerklassen, weil es einfach so ist, also du hast ja im Tanz, egal wo, und deswegen ist egal, es muss kein Flamenco sein, tanzen so gesund, ist ja, du trainierst ja die Muskulatur, um deinen Körper nachher zu benutzen, um diese Gefühle oder Geschichten zu erzählen. Und da trainierst du die Mitte. Das heißt, egal welcher Tanz ich mache, ich übe eigentlich, dass ich mich dass ich die Taille lang mache, dass ich den Bauch einziehe, den Nabel zum Rücken, dass ich eine ganz starke Mitte habe. So. Und im Flamenco habe ich eben manchmal, nicht immer, dann noch dieses Gefühl, dass ich hier das Brustbein mit nach oben ziehe. Und dann kann ich also bestimmte Sachen zum Ausdruck bringen. Und das sieht einfach toll aus. Also das ist das, was du als stolz bezeichnest. Ne? Und es ist witzig, dass ich das aus Versehen, wenn wir das halt wöchentlich üben, jede Woche, Leute, ne, wenn ich das erzähle, ganz lang rausziehen und so, dass das irgendwann transportiert wird in den Alltag. Mhm. Das passiert aus Versehen. Mhm. Und ich erzähle mal gerne die Geschichte von einer Schülerin, die ich früher mal hatte, eine ganz, ganz nette Schülerin. Die war so eine, die hatte so ein kleines bisschen mollig, fand sich natürlich viel zu dick und so. Und die wollte da, wo sie gearbeitet hat, einen anderen Job. Und dann hat sie gedacht, oh, da sind so zwei, das sind so richtige Tussen und die kriegen den bestimmt. Und dann hat sie aber gedacht, ich gehe jetzt mal in das Zimmer, wo jetzt das Bewerbungsgespräch ist, rein, wie wenn wir in der Flamenco-Stunde sind.
Ach, toll.
Und die hat den Job gekriegt. Das hat mich so gefreut, weil sie einfach gedacht, warte mal, wie ist denn das? Lang rausziehen und so und Schultern unten und Kopf in Verlängerung und so. Und dann hat die gleich eine andere Ausstrahlung gehabt. Und sie hat es geschafft. Das hat mich so gefreut. Das war ganz toll.
Das kann ich mir vorstellen. Das geht genau dahin, wo ich hin wollte. Ja. Nämlich zu dieser Frage, glaubst du, dass die äußere Haltung, die ich einnehmen soll, ja, um schön auszusehen, um das grazil auszuführen und so weiter, sich tatsächlich der Inneren anpasst oder die Innere mit beeinflusst und umgekehrt?
Ja, das glaube ich schon.
Ja?
Ich glaube, dass wir, dass das wie so ein Geben und Nehmen ist. Ich glaube, dass du, wenn du so durch die Gegend spazierst, anderes Feedback bekommst, dass du anders wahrgenommen wirst und das, und wenn das nur im Kleinen ist, das sind, ich glaube schon, und außerdem ist das viel gesünder. Also ehrlich, ich sitze auch für mein Leben gerne auf dem Sofa und hänge durch. Ne? Ich bin jetzt nicht pausenlos hier, La Antonia, um Gottes Willen. Das meine ich gar nicht. Ich bin auch ganz oft entspannt. Aber trotzdem ist ja die Muskulatur gestärkt, dass sie selbst im Ruhezustand, das macht das vielleicht meine Bandscheiben nicht immer zusammenquetschen und so. Also ich denke schon, dass das was mit einem macht. Auch wie auch die Haltung, wenn ich irgendwo reingehe und wie ich wahrgenommen werde. Und das meine ich nicht nur, um jetzt so einen Job zu kriegen oder andere auszustechen. Überhaupt nicht, sondern generell. Es ist, ich strahle ein Selbstbewusstsein aus, was durchaus positiv ist, ohne arrogant zu sein oder überheblich. Ja, genau, das ist vielleicht das Richtige.
Warum tanzen wir denn alle so wenig?
Ja, genau.
Ich erinnere mich an meine Kindheit. Meine Eltern hatten ständig Partys und die tanzten ständig, auf jeder Party. Heute ist das eigentlich schon eher die Seltenheit. Ich weiß nicht, wo es hingegangen ist. Natürlich gibt es Tanzstudios und Tanzangebote und. Also ganz ist es ja nicht weg, aber irgendwie ist was verloren gegangen, es uns aber doch so gut tut, Ute. Kannst du es irgendwie erklären?
Ich weiß es auch nicht. Ich frage mich das auch immer wir stellen das auch immer fest. Meine Eltern sind früher jedes Wochenende, als sie jung waren, natürlich tanzen gegangen. Und dann, als wir Kinder klein waren, ab und zu mal. Aber es gab immer noch irgendwie so Möglichkeiten, tanzen zu gehen. Damit meine ich jetzt das Zusammentanzen. Mhm. Und das ist dann ja schon ein bisschen weggegangen, als ich so Kind war oder jugendlich. Da ist man in die Disco gegangen.
Mhm. Na klar. Absolut.
Andauernd, also ich bin da wirklich immer hin und habe da viel getanzt, auch weil ich das Bedürfnis hatte, mich nach Musik zu bewegen. Und ich sehe das jetzt bei meinen Kindern, das gibt's gar nicht. Also es gibt so Clubs oder so, da musst du aber so viel Zeit investieren, um gut auszusehen, weil es wird ja dann, das werden andauernd. Und mein Großer, der sagt, ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich will gerne mal so rumtanzen, aber ich habe jetzt keine Lust, mich stundenlang vor zu überlegen. Und dann ist es auch sehr teuer. Also das ist gar nicht mehr so unbeschwert. Mhm. Das ist mir absolut auch aufgefallen und ich finde das ganz schade. Also,
was sind so deine Tipps, es wieder reinzuholen in unseren Alltag? Ja. Was ist das? Wie fängst du deinen Alltag an? Ich meine, vielleicht bist du ja schon so durch und durch Tänzerin, dass du schon morgens aus dem Bett tanzt und ins Badezimmer tanzt. Wer weiß, ich bin nicht bei dir zu Hause, könnte ja sein.
Ja, wenn wir natürlich, wenn wir mit meiner Kompanie, wenn wir da irgendwas machen. Oder ich bin, jetzt durch Corona ist ganz viel eingefroren. Aber wenn ich, im Winter habe ich dann oft so eine Batterie von Auftritten, dann proben wir natürlich auch. Ne? Dann ist mein Tag so, dass ich morgens aufstehe früh und dann, nachdem ich Kaffee getrunken gefrühstückt habe, das mache ich gerne, dann koche ich Essen vor und dann mache ich gerne für mich 10 Minuten, Viertelstunde so eine Mischung aus Pilates, Yoga, bisschen, also Boden nenne ich das immer. Und dann fahre ich ins Studio und dann proben wir. Und wenn jetzt keine Aufführungen anstehen, dann bereite ich mich vielleicht auf den Unterricht vor. Ich denke mir irgendwie Choreografien aus oder was ich versuche regelmäßig zu machen, sind Kastagnetten, weil das so instrumentenhaftig ist. Da darf man nicht so lange Pausen zwischenlassen. Früher habe ich natürlich, als ich jung war und noch so sozusagen mein Niveau noch nicht hatte, was ich jetzt habe, da habe ich natürlich jeden Tag Proben trainieren gegangen, einfach um das zu bekommen. Ich war immer so, dass mein Traum war, ich will einfach, dass meine Lehrer in Spanien sagen, jetzt, du hast das geschafft, das ist in Ordnung. Und das Schlüsselerlebnis war, dass ein guter Freund von mir, Juan Manuel Serrano, mit dem bin ich mal hier in Berlin aufgetreten, der war hier zu Gast und der, da habe ich so eine alte Frau gespielt, da hat man mich auch so geschminkt und so und der hat mich gar nicht erkannt. Da hat er gesagt, meine Güte, ich dachte wirklich, da steht meine Tante aus Jerez und tanzt, das sieht man wirklich nicht. Und das war natürlich für mich ein schönes Kompliment, dass ich das geschafft habe, ohne mich irgendwie zu verstellen, dass ich geschafft habe, so zu tanzen, weil das ist ja für jemand, der aus dem Ausland kommt, auch gar nicht leicht. Das hat nichts damit zu tun, dass alle Spanier das im Blut haben, totaler Schwachsinn, sondern dass wir einen anderen Zugang haben zum Flamenco. Mhm. Wir müssen ja die Kultur, das heißt dieses, den Gesang, die Sprache, das müssen wir ja erst lernen. Und das dauert natürlich dann ein bisschen länger oder ist einfach ein bisschen beschwerlicher, aber irgendwie habe ich das geschafft und war natürlich auch stolz, dass dann der zu mir gesagt hat, das fand ich total schön.
Ja, da kannst du ja auch richtig stolz sein und das sieht man ja auch und das macht sich wirklich in allem, was du tust, wirklich drückt sich das aus. Ich würde ganz kurz noch mal einen Schwenker machen zu unserer Jugend.
Genau.
Wenn ich so darüber nachdenke, ist ja für die, ich sag mal Teenager, Flamenco irgendwas für Alte, uninteressant möglicherweise von der Musik, weil die auch den Zugang zu dieser Musik möglicherweise nicht bekommen haben. Stimmt. Wodurch auch immer. Aber das ist ja nicht zwingend so notwendig, weil es gibt ja auch in der Popkultur, sage ich mal, etwas, was sich wiederfindet oder angleicht dem Flamenco.
Ja.
Wie ziehst du denn Jugendliche an?
Genau, ich hatte jetzt neulich eine Schulklasse zu Besuch. Das ist 12. Klasse und die fanden die Stunde super toll.
Yeah.
Ich habe, weil sie auch gesehen haben, wow, da sind ja auch Bewegungen dabei, die machen voll Spaß und so. Und dann haben wir auch eine Stunde angeboten, die nennen wir Flamenki Pop. Also wir verbinden Flamenco und Hip-Hop. Und das geht, weil es inzwischen gute Musik gibt. Also eine Vertreterin davon ist die Rosalía, eine junge Spanierin, die auch ganz viele Grammys gewonnen hat, weil sie, finde ich, auf eine ganz tolle Art und Weise benutzt sie Pop und versucht aber, einem den Flamenco näher zu bringen. Ich finde, sie macht das auf ganz charmante Art und Weise. Sie hat eine ganz tolle Musik gemacht. Würden wir jetzt uns mit hochprofessionellen Videos würden wir den Ton abstellen, siehst du nicht, dass das Flamenco ist. Das könnte auch Nicki Minaj oder so sein, ja, also irgendwelche, ja, Hip-Hop. Frauen, also das, die haben die gleichen Attribute, sie spielt da auch mit. Das ist auch absolut in Ordnung. In Spanien ist sie sehr zwiegespalten. Viele Flamencos regen sich über sie auf, weil sie eben viel von Flamencos spricht und sie ist natürlich keine Flamenco-Sängerin. Sie hat gar nicht die Röhre dazu. Aber ich finde, es macht einfach ein Tor auf. Sie macht gute, sehr, sehr gute Popmusik. Die ist echt gut gemacht. Und es gibt Möglichkeiten, die Jugend auch wieder zum Flamenco zu bringen.
Du bist durch und durch Flamenco. Ja. Nun muss nicht jeder Flamenco lernen, um zu tanzen.
Überhaupt
aber was
nicht.
Sind so deine 5 Topics, warum du sagst, tanzt Leute, tanzt einfach mehr.
Ja, genau. also einmal die Verbindung von Musik und Bewegung ist, glaube ich, das, was für einen Geist super toll ist. Es soll übrigens, gibt es Studien, die bewiesen haben, dass es antidemenzhaftig ist, also oder antidement, weil man einfach diese Arbeit, also diese Verknüpfung von sich konzentrieren auf etwas, was ich tue, Schritt folgen mit Musik und dass das wohl absolut das Beste ist, was ich machen kann, um dem vorzubeugen. Dann die Arbeit der Muskulatur. Die Muskulatur wird lang und geschmeidig durch den Tanz. Dann natürlich wird das Herz-Kreislauf-System durch das Anstrengen wird aktiviert. Ja, und ich glaube eben dieses gesellige Zusammensein in einer Gruppe, die Tanzen macht, egal in welcher Art und Weise, tut dem Geist so gut, der Seele so gut, dass das eben das andere, was ich eben auch trainiere, das könnte ich ja auch durch Fahrrad fahren und schwimmen, was auch super ist. Aber das Tanzen macht uns irgendwie so glücklich. Und ich glaube, diese Verknüpfung, dieses Positive, da gibt es ja so viele moderne Wörter für. Aber das weiß man eigentlich schon seit Neandertal, dass es super gesund ist. Das ist irgendwie uns, wenn das etwas ist, was uns so glücklich und zufrieden macht, dass das noch mehr dem Körper gut tut.
Und wenn man dir in die Augen schaut und dich ansieht und deine gesamte Gesichtsmimik und deine Gestik dazu sieht, dann weiß man, dass du das wirklich nicht nur sagst, sondern lebst. Und das sieht man in deinem Studio, das sah man oder durfte ich sehen an deinen Schülerinnen, die das auch zum Ausdruck gebracht haben. Und wie gesagt, selbst ich ganz beseelt nach Hause ging, obwohl ich nur gesessen habe, zugehört habe, zugeschaut habe. Also ganz, ganz toll.
Schön.
Ich danke ganz, ganz herzlich für all diese vielen, vielen Ausführungen in den Flamenco, ab nach Spanien, aber natürlich auch in diesem Zusammenhang.
Ja.
Tanz,
ja.
Musik, Bewegung und unser Geist und unsere Seele, was das uns alles Gutes tut. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Ich sage jetzt erstmal an Ute Petershagen und an die Flamenco-Tänzerin La Antonia, die auch noch Tanzpädagogin ist. Und wer sie finden will, kann sie in Berlin-Schöneberg finden, im Tanzstudio Amparo de Tirana. Und es gibt dazu eine Webseite und. Ja. All das finden wir natürlich in unseren Shownotes am Anschluss dieses Podcasts. Ich danke ganz, ganz herzlich. Ich bin sehr gut gelaunt, muss ich jetzt sagen. Nur schon vom Reden über das viele Tanzen
toll.
Und
das
bin sehr animiert, es bald wieder zu tun. Dankeschön,
wunderbar.
Ute.
Ich habe zu danken.
Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de.